Ich möchte zu Beginn mit Ihnen noch einmal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dafür, dass du in unser Leben hineinredest, dass du uns helfen willst, dich zu verstehen. Und wir bitten dich, gib uns jetzt miteinander Geduld und Konzentration und Weisheit, damit wir erkennen, was du sagst, Herr, und wissen, was du von uns willst. Amen. Heute Morgen, als das bei Pastor Möckel immer so knackte in der Leitung, da dachte ich, was wird erst passieren, wenn du anfängst? Wir werden sehen. Im Urlaub habe ich ein Versprechen eingelöst, Zirkusbesuch mit der ganzen Familie. Und meinen Kindern ist dabei eine Szene besonders haften geblieben. Da wollte ein Clown ein Pferd dazu bewegen, über eine Stange zu springen. Aber Sie wissen, wie das ist. Bei den Clowns klappt das nie. Das Pferd blieb ungerührt stehen. Und dann kommt der Dompteur, nachdem der Clown alles versucht hat, am Schwanz gezogen, geprügelt, geschimpft. Und was macht der Dompteur? Der gibt dem Pferd ein Stückchen Zucker, redet ihm gut zu, eine kleine Hilfe und schwupp, ist das Pferd drüber über das Hindernis. Und so stellen sich viele den Umgang mit der Bergpredigt vor. Der Mensch wie ein störrisches Pferd, aber wenn man ihm gut zuredet, wenn man ihn richtig anleitet, wenn man ihm ein Stückchen Zucker gibt, dann kann er so einigermaßen die Hürden überwinden und nach den Regeln der Bergpredigt leben. So stellt sich das zum Beispiel der Journalist Franz Alt vor, der vor vielen Jahren dieses bekannte Buch geschrieben hat, Frieden ist möglich, die Politik der Bergpredigt. Wenn man dieses Buch verstehen will, muss man es wie bei manchem Krimi machen. Man muss nämlich auf der letzten Seite anfangen zu lesen und von dort aus dann nach vorn gehen. Auf der vorletzten Seite schreibt Franz Alt, weil wir so handeln können, wie die Bergpredigt sagt, sollen wir so handeln. Alles hängt von unserem Willen ab. Und dann an späterer Stelle betont er das nochmal, entscheidet euch gegen das Gesetz der Gewalt für das Gesetz der Liebe. Und jetzt kommt's. Bedenkt, dass ihr Menschen seid und vergesst alles andere. Arbeitet an der Überwindung des unmenschlichsten aller Dogmen, also des unmenschlichsten Lehrsatzes, nämlich, dass der Mensch unverbesserlich sei. Wenn wir mitarbeiten an der Heilung der Welt, dann werden wir verstehen und erfahren, Frieden ist möglich. Was also hält Alt für das Schlimmste aller Dogmen, für den fürchterlichsten Lehrsatz, dass der Mensch unverbesserlich sei? Genau dies hat Jesus aber behauptet, immer wieder. Dass der Mensch unverbesserlich sei, ein verlorener Sünder, dass der Mensch sich nicht selbst gut machen kann. Alt behauptet, der Mensch kann, wenn er nur will. Dieses faszinierende Leben der Bergpredigt, das ist jedem gutwilligen Menschen einigermaßen zugänglich, so Alt. Und dabei wird die Bergpredigt zum Tugendkatalog, zu einem Besserungsprogramm für die Menschheit. Wer so mit der Bergpredigt umgeht, der bricht ihr die Spitzen ab. Der macht aus einem Wasserfall ein Rinnsal. Weil die Bergpredigt viel mehr will, viel radikaler ist. Die Bergpredigt sagt nicht, ihr müsst bessere Menschen werden. Nein, sie sagt, ihr müsst total andere Menschen werden. Ganz anders. Die Bergpredigt sagt, es reicht nicht, wenn du auf den äußeren Mord verzichtest. Schon der Hass in deinem Herzen ist ein Schwerstverbrechen. Dass die Ehe nicht geschieden werden darf, ist klar, sagt Jesus. Aber bereits jeder begehrliche Blick nach einem anderen Menschen, und das heißt doch wohl auch, jede Sexszene, die du dir genüsslich im Fernsehen anguckst, zählt so viel wie Ehebruch, sagt Jesus. Und er legt, wir haben es heute Morgen schon gehört, die Latte erschreckend hoch. Kommen wir nochmal zurück zum Zirkuspferd. Die Bergpredigt verlangt von uns nicht nur, dass wir über die Stange springen. Das lässt sich ja mit gutem Willen einem Stückchen Zucker noch hinkriegen. Nein, die Bergpredigt verlangt von uns Pferden, dass wir uns in die Lüfte erheben und davon schweben. Und wir fragen, wie soll ein Pferd fliegen können? Das ist eine Überforderung. Dazu müsste ein Pferd ein Vogel werden. Dann könnte es fliegen. Wenn wir anders wären, dann könnten wir anders handeln. Das ist der Kern des Problems. Solange ein Pferd ein Pferd bleibt, wird es nie fliegen können. Sie können ihm gut zureden, sie können drauf einprügeln, sie können dem Pferd sagen, guck dir doch mal die Vögel an am Himmel und versuch es ihnen nachzumachen. Das Pferd wird am Boden bleiben, ich garantiere es ihnen. Und die Bergpredigt zeigt uns nun, solange ein normaler Mensch bleibt, kann er nicht fliegen. Kann er nicht nach der Bergpredigt leben, ja gar nicht mal nach der Bergpredigt leben wollen, selbst wenn er den einen oder anderen Charakterzug ganz attraktiv findet. Aber die ganze Bergpredigt, die Bergpredigt als Ganzes, kann kein normaler Mensch schlucken. Nehmen Sie diesen Vers 9 aus Kapitel 5, selig sind die Friedensstifter nach der Luther-Übersetzung. Manche, die diesen Vers auf ihre Fahnen schrieben, haben genauso lautstark für die Abtreibung etwa demonstriert, obwohl die Bergpredigt Tötung eindrücklich verbietet. Oder manche, die in der Politik Feindesliebe predigten, haben sich in der Ehe ganz selbstverständlich einen Seitensprung erlaubt. Der normale Mensch kann die Bergpredigt nicht schlucken. Sondern aus dem Pferd muss ein Vogel werden. Aus dem normalen Menschen muss ein Christ werden. Aus einem Weltmenschen, könnten wir auch zugespitzt sagen, muss ein Heiliger werden. Sonst kann er nicht mit der Bergpredigt leben. Sonst kann er nicht dieses Leben leben, wie auf einem anderen Stern klingt das ja. Wenn wir mal diese ersten Verse uns anhören, selig sind, die geistlich arm sind, selig sind, die da Leid tragen, selig sind die Sanftmütigen, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Ja, was ist das denn? Wer die Bergpredigt mal ganz neu liest, den wird sie wahrscheinlich erstmal abschrecken und zugleich faszinieren. Und schon damals, als Jesus die Bergpredigt zum ersten Mal gehalten hat, da traf er damit die Sehnsucht vieler Menschen. Das war in der Anfangszeit seines Wirkens. Da hatte Jesus eine enorm hohe Popularität. Die Massen liefen hinter ihm her. Warum liefen sie hinter ihm her? Weil um Jesus herum viel passierte. Wenn Sie die Verse unmittelbar vor der Bergpredigt lesen, in Kapitel 4, dann steht da in Vers 23, und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Da war was los. Das war nicht nur ein Wanderprediger unter vielen, sondern wo der war, da geschah etwas. Und das zog die Massen an. Und in diese Situation hinein, da hat Jesus nun seine berühmte Bergpredigt gehalten, die ihren Namen aus dem ersten Vers von Kapitel 5 bezieht. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Daher Bergpredigt. Das war irgendwo im Hügelland nördlich vom See Genezareth auf einem Plateau in den galiläischen Bergen. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Kirche der Seligpreisungen so nördlich des Sees Genezareth. Das muss nicht unbedingt der historische Ort sein, aber diese Kirche soll erinnern an jenes Ereignis. Möglicherweise hat Jesus mehrere Tage hintereinander gepredigt, so wie wir hier bei den Farnwalder Bibeltagen. Und Matthäus 5 bis 7 ist möglicherweise eine Zusammenfassung und enthält, wenn wir so wollen, das Grundgerüst und die Kernpassagen, die Matthäus notiert hat. Matthäus war Zöllner, die konnten schreiben. Außerdem hat Jesus seine Jünger ausgebildet und ihnen höchstwahrscheinlich in einer bestimmten Memoriertechnik auch beigebracht, wie man sich wichtige Dinge einprägt. Und schon in Vers 2 unterstreicht Matthäus nun, Leute, was jetzt kommt, das ist ganz außerordentlich wichtig. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Nun, wenn wir reden wollen, müssen wir alle unseren Mund auftun. Auf den ersten Blick klärt sich das an wie eine Selbstverständlichkeit. Aber in Israel war das eine feierliche Redewendung. Wenn man schrieb oder sagte, er tat seinen Mund auf und sprach, dann bedeutete das, Achtung, jetzt genau zugehört. Und dann geht's los, ab Vers 3. Und heute Nachmittag wollen wir uns intensiv dieses fünfte Kapitel vornehmen. In diesem fünften Kapitel werden die Weichen gestellt. Aber bevor wir uns da hineinstürzen, möchte ich doch versuchen, Ihnen einen kurzen Überblick über die Bergpredigt insgesamt zu geben. Wenn Sie diesen Überblick haben, dann können Sie die Einzelheiten leichter zuordnen und können sich immer wieder neu orientieren und sagen, wo sind wir denn jetzt? Es ist wahrscheinlich, dass Jesus Teile dieser Predigt an verschiedenen Stellen immer wieder gehalten hat. Es hat in den letzten Jahren dazu viele Untersuchungen gegeben. Das entsprach der Lehrmethode Jesu, die er in manchen Teilen wahrscheinlich ähnlich praktiziert hat wie die Rabbis damals. Er ließ auswendig lernen, prägte feste Formulierungen, ließ bestimmte Dinge wiederholen, hatte bestimmte Grundbausteine in seiner Verkündigung, die er dann je nach Situation nochmal abgewandelt, zugespitzt hat. Man kann das vielleicht entfernt vergleichen damit, dass wir mit manchem Predigtmanuskript je nach Zuhörerschaft und Situation dann nochmal anders umgehen und es dann jeweils auf die Situation hin ausrichten und zuspitzen. So hat es Jesus wahrscheinlich auch gemacht. Und deshalb meine ich, haben wir in Lukas 6 einen Abschnitt vorliegen, der dieser Bergpredigt sehr ähnlich ist. Lukas 6, ab Vers 20. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen mit Ihnen angucken. Notieren Sie sich das bitte und vergleichen Sie das mal. In einer stillen Stunde, das wird Feldrede genannt, dieser Text bei Lukas. Hier haben Sie etliche Bausteine der Bergpredigt, aber anders zugespitzt, zum Teil. Und die Unterschiede zu Matthäus sind so deutlich, dass es sich, denke ich, um eine andere Situation handeln muss. Eine Situation, in der Jesus bestimmte Elemente der Bergpredigt wieder aufgreift und auf seine dortige Zuhörerschaft zuspitzt. Zum Beispiel diese Weheformeln. Wehe euch, das steht nur in Lukas 6. Und Lukas 6 ist auch stärker direkt auf die Jünger bezogen. Auf die aktuelle Situation der Jünger, auch auf ihre materielle Bedürftigkeit. Während die Bergpredigt wesentlich weiter ausholt und wesentlich grundsätzlicher formuliert. Die Bergpredigt eben die Grundsatzrede. Und so haben wir es in der Bergpredigt zu tun mit einer ganz kunstvoll aufgebauten und faszinierend gegliederten, übersichtlichen Predigt. Wer Predigten zu gliedern lernen will, muss sich das bei Jesus genau angucken. Und darum ist es meine Hoffnung, auch wenn unheimlich viel drinsteckt, in diesen drei Kapiteln. Es ist meine Hoffnung, dass Sie morgen Nachmittag einen lebendigen Gesamteindruck von der Bergpredigt mit nach Hause nehmen. Das ist meine Hoffnung. Wir werden nicht über jeden einzelnen Vers ausgiebig sprechen können, aber die Bergpredigt hat einen so klaren Aufbau, dass Sie doch wohl ein Gefühl für dieses Ganze hoffentlich bekommen werden. Und deswegen starte ich jetzt mit einem kurzen Überblick. Es ist wichtig, dass Sie die richtige Seite dieses Zettels vor sich haben. Da steht oben drüber ganz anders. Wir starten jetzt mit einem kurzen Überblick über die Bergpredigt. Und wir sehen, die Bergpredigt hat ein großes, klares Thema. Das Thema der Bergpredigt heißt die bessere Gerechtigkeit. Diesen Vers hat Pastor Möckel ja heute Vormittag schon mal zitiert, Vers 20, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Die bessere Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist hier nicht gemeint, so im landläufigen Sinne von menschlicher Fairness, sondern gerecht bedeutet hier zunächst mal heilig leben, nach Gottes Willen leben. Das ist hier gemeint. Und es ist sehr spannend, wie nun die Bergpredigt diese bessere Gerechtigkeit ansteuert, wie sie uns Schritt für Schritt dahin führt. Jesus hält uns nicht einfach einen Moralkatalog vor und sagt, nun versucht mal so viel davon einzulösen, wie es irgendwie geht, sondern der eine Grundgedanke, der sich durch die Bergpredigt zieht, lautet, und prägen Sie sich das fest ein, das kommt immer wieder jetzt, was wir tun, hängt davon ab, was wir sind. Was wir tun, hängt davon ab, was wir sind. Die Innenseite entscheidet über die Außenseite. Unsere Haltung entscheidet über unsere Handlungen. Was wir tun, hängt davon ab, was wir sind. Und genau das hatten die Pharisäer nicht begriffen. Deswegen sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser wird als die der Pharisäer. Die Pharisäer sagten, Hauptsache das Äußere stimmt. Hauptsache die Regeln werden einigermaßen eingehalten, die kirchlichen Pflichten erfüllt. Hauptsache ich bin einigermaßen fromm und wohltätig durchs Leben gekommen. Was da drin ist, das geht keinen etwas an. Und Jesus hat ein hartes Urteil über sie gesprochen. Er hat gesagt, wenn ihr es diesen Leuten gleich tut, dann bleibt ihr außen vor, wenn es um die Plätze im Himmel geht. Was war das Problem dieser Männer? Jesus hat immer wieder den Finger draufgelegt. Er hat gesagt in Matthäus 23, Vers 27, ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So hat Jesus formuliert. Übertünchte Gräber. Ihr habt eine schöne Fassade, aber in eurem Herzen, da seid ihr voller Müll, da seid ihr tot. Und die Pharisäer hätten es wissen müssen aus dem Alten Testament. 1. Samuel 16, Vers 9 zum Beispiel. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Die Pharisäer lebten nach der Melodie, die Gedanken sind frei. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Und Jesus sticht nun rein in diesen Luftballon und er sagt, wer gerecht handeln will, muss gerecht sein. Wer gerecht handeln will, muss gerecht sein. Und genau diese doppelte Bedeutung hat der Begriff Gerechtigkeit im Neuen Testament. Ich habe das versucht, schematisch Ihnen mal aufzuführen. Ja, so geht's. Gerechtigkeit bedeutet einmal, dass ich gerecht bin. Das heißt, dass ich ein Bürger im Reich Gottes bin, dass mein Verhältnis zu Gott geklärt ist, dass meine Schuld vergeben wurde. Gerecht sein bedeutet, ich habe eine neue Rechtsstellung. Wir haben das heute gehört, das große Gnadenjahr. Meine Schuld ist erlassen, Gott hat mir vergeben. Gerecht sein heißt aber noch mehr, ich habe ein neues Leben. Gehört jemand zu Jesus, sagt Paulus mal, dann ist er eine neue Schöpfung. Gerecht sein bedeutet neue Stellung, neues Wesen. Und daraus folgt nun das gerecht Handeln, die neue Praxis. Wer gerecht handeln will, muss gerecht sein. Die Reihenfolge ist zwingend. Man kann das auch nochmal an einem anderen Schema deutlich machen. Wenn der Mensch zur Bekehrung kommt, sein Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus stellt, vorher hat Gott schon an ihm gehandelt, deswegen noch ein Pfeil darüber, dann wird aus ihm eine neue Schöpfung. Und aus dieser neuen Schöpfung heraus entsteht nun ein neues Denken. Und aus diesem neuen Denken heraus erwächst ein neuer Lebensstil, ein neues Handeln. Von der Attitude zur Action, von der Haltung zur Handlung. Und die Reihenfolge ist zwingend. Und diese zwingende Reihenfolge, die spiegelt sich nun auch wieder im Aufbau der Bergpredigt. Und dazu bitte ich Sie jetzt einfach, Ihren grünen Zettel mal umzudrehen. Da haben Sie den groben Aufbau der Bergpredigt. Die Bergpredigt kann man gliedern in drei Hauptteile. Und Sie sehen, es passt genau. Erster Hauptteil, da geht es um den Charakter des Christen, um seine Prägung, um seine neue Haltung. Und der zweite Hauptteil, der mit Vers 17 beginnt, der schildert dann die Praxis des Christen, also sein neues Handeln. Ich habe versucht, das dann zu gliedern in drei Teile. Teil A bis Vers 48, das ist meine Strecke heute Nachmittag. Da geht es um die Gerechtigkeit gegenüber den Menschen. In Teil B um die Gerechtigkeit gegenüber Gott. Und Teil C ist eine Zusammenfassung, Gerechtigkeit im Spannungsfeld zwischen Mensch und Gott. Der Herr Pestel, der heute Abend den Vortrag über Kapitel 6 bis 7, Vers 12 halten wird, hat in Teil B und C eine etwas andere Gliederung. Das macht überhaupt nichts. Man kann Bibeltexte unter verschiedenen Gesichtspunkten auch unterschiedlich gliedern. Das ändert nichts am Inhalt, das macht immer noch mal einen anderen Aspekt deutlich. Dies ist jetzt mein Gliederungsvorschlag und der von Herrn Pestel wird sich mit diesem sicherlich gut ergänzen. Wir haben das auch schon mal versucht, ein wenig abzugleichen. Also, der zweite Hauptteil schildert die Praxis des Christen. Und im dritten Hauptteil geht es dann um die Frage Christ oder Nicht-Christ, die einzige Alternative. Das ist der Aufbau der Bergpredigt. Ganz übersichtlich. Erst der Charakter, die Prägung, dann die Praxis, also Finanzen, Umgang mit Sorgen, mit Sexualität, mit Ehe, mit Feinden, mit Beten und. Und dann der dritte Hauptteil, wo Jesus die Zuhörer vor eine ganz klare Alternative stellt. Ihr wisst jetzt, was los ist. Was wollt ihr? Wie entscheidest du dich? Und damit wendet sich die Bergpredigt von Anfang an an einen doppelten Adressatenkreis. Wenn Sie die ersten beiden und die letzten beiden Verse der Bergpredigt anschauen, werden Sie sehen, da ist immer von zwei Gruppen die Rede. Von den Jüngern und von der Masse, von der Menge. Und das entspricht unserer normalen Gottesdienstgemeinde. Da Da haben sie Menschen, die bewusst mit Jesus Christus leben, als seine Jünger. Und sie haben Leute, die mal schnuppern, sich das Ganze angucken wollen und am Überlegen sind, ob sie sich auf ein verbindliches Leben mit diesem Jesus Christus einlassen sollen. Das ist auch die Zuhörerschaft der Bergpredigt. Direkt sind natürlich die Jünger angesprochen, diejenigen, die zum Reich Gottes gehören. Ihnen wird gezeigt, seht, das sind die Normen, die in diesem Reich gelten. So sieht es aus, wenn man gerecht leben will. Aber die Bergpredigt hat auch diese missionarische Seite. Das wird Pastor Möckel vor allem morgen noch deutlich herausheben. Die Volksmenge kriegt das ja mit. Jesus zieht sich ja nicht von denen zurück. Und denen gibt Jesus so etwas wie einen Prospekt des Christseins. Einen ehrlichen Prospekt, in dem er sagt, seht mal, wenn ihr in dieses Hotel zieht, Beispiel Prospekt, wenn ihr euch auf dieses Leben als Christen einlasst, dann wird das diese Wendung nehmen. So wird es aussehen. Überlegt euch, ob ihr das wollt. Und Jesus belässt es nicht bei diesem Prospekt, sondern er lädt dann auch sehr intensiv, sehr appellativ die Menschen ein und sagt, und nun kommt doch rein in dieses Reich. Das eine Thema, die bessere Gerechtigkeit. Der klare Aufbau von der Haltung zum Handeln, von innen nach außen. Und die beiden Adressatenkreise, die Jünger und die Volksmenge, so wie bei uns heute ein normales Gottesdienstpublikum. Und jetzt steigen wir genauer ein. Sie merken, wir gehen von außen nach innen immer näher ran an diesen Text. Und wir müssen uns klar machen, was wir vor uns haben, ist die berühmteste Rede, die jemals auf dieser Welt gehalten wurde. Und hier in Kapitel 5, da werden die Weichen gestellt. Ganz anders. Das Erste, was Jesus schildert, ist der ganz andere Mensch. Und zu Ihrer Beruhigung sei es gesagt, ich werde nicht über jeden dieser Punkte, die Sie auf dem grünen Zettel finden, gleich lange reden. Also Sie können keine Hochrechnung anstellen, wenn ich den Punkt A abgehandelt habe, wie lange denn jetzt Punkt B dauern wird. Also Sie sind jetzt wieder auf dieser Seite ganz anders, der ganz andere Mensch, die neue Haltung. Und das schildert Jesus in den Seligpreisungen. Diese neue Haltung, diesen neuen Menschen mit ganz wenigen Worten. Und schon der Aufbau der Seligpreisung macht deutlich, das, was hier steht, das kann so nur gelebt werden von Christen. Ich habe versucht, Ihnen diesen Aufbau noch einmal zu zeigen. Die Seligpreisungen haben einen ganz klaren Rahmen in Vers 3 und in Vers 10. Glücklich sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und glücklich sind die, die verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und durch diesen Rahmen macht Jesus deutlich, bei den Seligpreisungen geht es um das Leben im Reich Gottes. Und dieses Leben im Reich Gottes beginnt für die, die zu Jesus gehören, schon jetzt. Deswegen steht das hier im Präsens, in der Gegenwart. Selig sind die geistlich Armen, die um des Glaubens, um Jesu Willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist der Rahmen der Seligpreisungen. Und alles, was dazwischen kommt, spielt sich nun in diesem Rahmen ab. Es geht also um dieses Reich Gottes. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Hungrigen, denn sie sollen satt werden. Die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Die Friedensmacher, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und hier haben Sie die Zukunftszeit, Futur. Warum? Jesus beschreibt ja den Lohn, den seine Leute bekommen werden, warum sie glücklich sein können. Und dieser volle Lohn, das werden wir noch sehen, der wird den Christen erst zuteil, wenn sie dann endgültig sichtbar im Himmel angekommen sind. Ein Angeld bekommen wir schon jetzt. Aber diesen vollen Lohn der Nachfolge, der uns hier versprochen wird, den erhalten wir erst, wenn wir dann ganz am Ziel angekommen sind. Deswegen da Zukunft. Aber im Reich Gottes sind wir jetzt schon drin, sofern unser Leben an Jesus Christus gebunden ist. Das ist der Aufbau der Seligpreisung. Das sind die einzelnen Charakterzüge, die nun in dem Christen wachsen sollen. Und damit ist von Anfang an klar, und halten Sie das bitte fest, die Bergpredigt kann kein allgemeines Programm sein zur Regierung eines normalen Staates. Keine politische Möglichkeit. Denn es geht um das Leben der Christen. Es geht um den ganz neuen Menschen in diesem ganz neuen Reich. Politiker regieren eine Welt, die größtenteils von alten Menschen, also im biblischen Sinne von alten Menschen, von Menschen ohne dieses neue Leben bevölkert ist. Die müssen mit uns so klarkommen, wie wir sind. Politiker können uns nicht verändern, sondern die müssen mit den Möglichkeiten, die wir haben, eben fertig werden. Die Bergpredigt beschreibt das Leben im Reich Gottes mit den neuen Menschen. Und auch deswegen ist die Bergpredigt keine politische Möglichkeit, weil diese Normen des Reiches Gottes in der normalen Welt massiv bekämpft werden. Deswegen macht der Teil über die Verfolgung der Christen 3 Verse aus. Keine andere Seligpreisung wird so ausgiebig beschrieben wie die der Verfolgung der Christen. Die Normen des Reiches Gottes stehen in einem schroffen Gegensatz zum Rest der Welt. Und auch die Eigenschaften dieser Charakter, der hier in den Seligpreisungen beschrieben wird, wie immer sie im Einzelnen zu verstehen sind, da kommen wir gleich hin. Diese Eigenschaften, die signalisieren sofort, dass das Glück der Welt anders aussieht. Selig sind die Armen. Wer will arm sein? Selig sind die Trauernden. In der normalen Welt will man fröhlich sein und happy. Selig sind die Sanftmütigen. Wir setzen doch eher auf Durchsetzungsstärke. Selig sind die Hungrigen. Ich bin, wenn ich hungrig bin, meistens schlechter Laune. Und die Menge und die Jünger und Christen, wenn sie das hören und zum ersten Mal bewusst wahrnehmen, werden möglicherweise erschrecken. Und deswegen macht Jesus gleich von Anfang an klar, Leute, das neue Leben, es lohnt sich. Es lohnt sich. Deswegen ständig dieser Ausdruck Makarios, das heißt, zu beglückwünschen seid ihr. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt's gut, ihr seid zu beneiden, wenn ihr arm seid, wenn ihr trauert, wenn ihr sanftmütig seid, wenn ihr hungert. Aber was ist nun mit diesen Eigenschaften gemeint? Jesus schildert hier keine natürlichen Temperamente. Das müssen wir uns von Anfang an klar machen. Es geht hier nicht um Leute, die nun ein besonders sanftmütiges Naturell haben und deshalb bevorzugt werden bei Gott. Also das wäre sehr ungerecht, dann hätte es meine Frau viel besser als ich. Jesus schildert hier keine natürlichen Temperamente, sondern er schildert geistliche Eigenschaften, die alle das Leben jedes Christen prägen sollen. Und er legt die Latte sehr hoch. Man hat den Eindruck, für einen Normalsterblichen ist es absolut unmöglich, da reinzukommen in dieses Reich. Der Hörer wird gewissermaßen von Anfang an geschockt, so wie die Jünger mal geschockt wurden an anderer Stelle, als sie fragten, wer kann dann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Und nun kommt das Überraschende. Wer so erschrickt, wer so fragt, wer merkt, wie weit sein Leben von dieser Bergpredigt entfernt ist, der ist ganz nahe dran am Eingangstor zur Bergpredigt. Und darum 1a, das Eingangstor zur Bergpredigt, es wird beschrieben in Vers 3. Auch das haben wir heute Vormittag schon angedeutet gehört, wo Jesus sagt, selig sind die Armen im Geist, die Ptochoi en Pneumati, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Das ist der Schlüssel, der uns die ganze Bergpredigt aufschließt. In diesem Vers 3, da zeigt Jesus uns den Weg, wie wir hineinkommen in dieses Reich der Bergpredigt. Selig sind nach der Luther-Übersetzung, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Also selig sind die geistig Armen. Dummheit ist keine geistliche Qualität. Es bedeutet auch nicht selig im Geist. Das heißt, bei Gott besonders gut dran sind diejenigen, die kein Geld haben. Es geht hier auch nicht um ein Armutsideal. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Julian Apostata, der grausame Herrscher im 4. Jahrhundert, soll mal ironisch gesagt haben, die Christen sollen doch froh sein, wenn ich ihnen ihr Hab und Gut wegnehme, dann sind sie arm und kommen sie in den Himmel und das wollen sie doch. Aber so ist das hier nicht gemeint. Und schon das Alte Testament zeigt uns, was das bedeutet, arm im Geist. Ich nenne Ihnen mal einige Stellen, zum Beispiel Jesaja 57, Vers 15. Das müssen Sie jetzt nicht aufschlagen, aber ich zitiere es kurz. Jesaja 57, 15, wo es heißt, Gott ist bei denen, die zerschlagenen und gebeugten Geistes sind. Oder Jesaja 66, 2. Oder Jesaja 61, 1, wo es heißt, der Messias ist gesandt, den Elenden, man könnte übersetzen, den Armen, den Demütigen, gute Botschaft zu bringen. Oder denken Sie als Illustration an Psalm 51, wo David sich nach seiner Ehebruchsgeschichte vor Gott beugt. Arm im Geist bedeutet, dass ich Konkurs anmelde bei Gott. Dass ich persönlich zugebe, ich stehe mit leeren Händen vor ihm. Dass ich meinen Bankrott erkläre. Dass ich sage, wenn ich so wie ich bin von Gott gerichtet würde, dann hätte ich keine Chance. Diejenigen, die mich kennen, kennen wahrscheinlich auch diesen Liedvers aus der Barockzeit, den ich jetzt zitiere, in dem diese Bankrotterklärung besungen wird. Da heißt es, nun pack mich alten Hund beim Ohr, wirf mir den Gnadenknochen vor und bring mich Sündenlümmel in deinen Gnadenhimmel. Das ist der Gnadenhimmel der geistlich Armen. Und es gibt ein Gleichnis, ein Beispiel, wo Jesus beschreibt, was geistliche Armut bedeutet. Das ist Lukas 18 von Vers 9, wo er den Zöllner und den Pharisäer beschreibt. Der Pharisäer, der sehr mit sich zufrieden ist, und der Zöllner, der dasteht, an seine Brust schlägt, als Zeichen möglicherweise noch der Selbsttötung dessen, dass man sich selbst den letzten Stoß gibt und sagt, ich bin eigentlich am Ende. Und der nur noch sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Wenn Sie eine Illustration für Matthäus 5, Vers 3 suchen, dann ist es dieser Zöllner, Lukas 18 von Vers 9 an. Das ist das Eingangstor zur Bergpredigt. Wer Konkurs anmeldet, der wird angenommen. Wer seine Schuld zugibt, dem wird sie vergeben. Wer seine leeren Hände hinhält, dem werden sie gefüllt. Wer Konkurs anmeldet, der wird immer näher und immer mehr in die Arme des Bergpredigers getrieben, weil er weiß, dass er angewiesen ist auf ihn. Und in dieser geistlichen Armut, in dieser persönlichen Verbindung mit dem Bergprediger, in dessen Arme die geistliche Armut mich treibt. Da bekommen wir dann die Kraft, in dieses neue Leben der Bergpredigt einzusteigen. Und sehen Sie, das Problem vieler Menschen ist, dass sie ihre Armut nicht erkennen, dass ihr Gewissen taub und tot ist. Und wenn einem Menschen die Augen für seine Armut wirklich geöffnet werden, für seine Armut vor Gott, dann ist das immer nur möglich durch ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Also jetzt meine ich nicht durch irgendwelche dramatischen Ereignisse, sondern dadurch, dass Gott in einer Weise, wie wir Menschen es nicht können, am Herzen dieses Menschen wirkt. Und er macht das normalerweise durch sein Wort. Und so hat er sicherlich bei vielen auch diese Bergpredigt mit ihren steilen Forderungen schon benutzt, um Menschen die Augen zu öffnen für ihre Armut vor Gott. Und wenn jemandem an diesem Farnwalder Wochenende die Augen für seine Armut vor Gott geöffnet würden, dann wäre das ein großartiges Ereignis. Und wenn ein Mensch dann durch ist, durch dieses Tor von Vers 3, dann beginnt eine besondere Pflanze zu wachsen. Dann macht Gott aus diesem Menschen einen ganz besonderen Charakter. Einen ganz besonderen Charakter. Und das ist das Zweite, also 1b, der Christ im Unterschied zur Welt. Das ist eine ganz erstaunliche Pflanze. Ein Kurzporträt, was Jesus in diesen Versen 4 bis 8 nun zeichnet. Und ich habe überlegt, wie man das am besten darstellen und zusammenfassen kann. Und bin auf dieses Kleeblatt gestoßen, ein vierblättriges Kleeblatt. Es hat nichts zu tun mit Glücksklee oder Kaffeemilch. Dieses Kleeblatt wächst nur im Reich Gottes. Also da werde ich nur eingepflanzt, wenn ich durch das Tor von Vers 3 hindurchgehe. Und dann beginnt da etwas zu wachsen. Und wissen Sie, das erste Blatt, das dort wächst an diesem Kleeblatt, das ist die Trauer. Das steht in Vers 4, selig sind wörtlich die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und müssen wir fragen, was ist mit dieser Trauer gemeint? Vers 4 folgt auf Vers 3. Wenn ich meine geistliche Armut, meinen Zustand vor Gott wirklich erkenne, dann kann ich nicht einfach fröhlich zur Tagesordnung übergehen. Dann werde ich erschrecken über mich selbst. Wem klar wird, wie er bisher Gottes Liebe mit Füßen getreten hat, der wird erschrecken darüber, wie sehr sich sein Leben von Gott entfernen konnte. Wer die Reinheit Gottes kennenlernt, der erschrickt über seinen Dreck. Wer erkennt, wie sehr Gott ihn liebt, den schmerzt seine eigene Gleichgültigkeit. Und ich denke, ein großes Problem unter den Christen besteht darin, dass viele ein viel zu lockeres Verhältnis zu ihrer Schuld haben. Wer trauert um seine Sünde? Wie vorschnell trösten und entschuldigen wir uns, und je besser wir uns mit bestimmten psychologischen Schulen und Methoden auskennen, umso leichter ist es, unsere Sünde einfach wegzuerklären. Jesus sagt, glücklich seid ihr, wenn ihr trauert. Wenn euer Gewissen sensibel bleibt, wenn ihr eine Ahnung davon bewahrt und immer mehr bekommt, wie heilig Gott ist. Wer so über seine eigene Schuld trauert, der wird auch nicht zynisch und gleichgültig in die Welt und die Schuld der Welt um sich herum sehen können, sondern der wird ein brennendes Herz bekommen und mitleiden mit der Not und der Schuld um sich herum, wenn er sieht, dass jemand sein Leben mit Alkohol zerstört oder wenn er mitkriegt, wie Kinder zur Wegwerfware werden, dem wird das nicht kalt lassen. Ein Mitbegründer einer großen missionarischen Gemeinde in Bremen hat mir vor einiger Zeit gesagt, als wir anfingen mit unserer Gemeindearbeit, da haben wir geweint über diese Stadt. Und das war, was uns nach vorn getrieben hat. Glückselig sind die Trauernden, denn Gott wird sie trösten. Und neben dieser Trauer sprießt dann das nächste Blatt am Kleeblatt. Das ist die Sanftmut. In unserer Gesellschaft heißt es ja, glücklich sind die Durchsetzungsstarken. Nun, was ist mit der Sanftmut gemeint? Wir müssen vorsichtig sein, kurzschlüssig diese Begriffe aufzusaugen und sie mit irgendwelchen Inhalten zu füllen. Wir müssen sehr genau hingucken. Was meint Jesus mit Sanftmut? Jesus hat sich selbst einmal als sanftmütig bezeichnet. In Matthäus 11, Vers 29, da sagt er, ich bin sanftmütig. Und daran sehen wir, was Sanftmut auf keinen Fall sein kann. Schwäche. Nettigkeit. Mund halten und alles hinnehmen, Sünde unter den Teppich kehren, Missstände einfach hinnehmen, Konflikte um jeden Preis vermeiden, das hat Jesus alles nicht getan. Wenn Sie sehen, wie er sich ständig in den Evangelien, ja, wenn ich so sagen darf, gefetzt hat mit den Pharisäern, wie er hart zugepackt hat. Also Sanftmut kann nicht bedeuten, besonders harmlos zu wirken, sondern was heißt es? Jesus hat sich absolut untergeordnet unter den Willen des Vaters. Das war seine Sanftmut. Die Spitze seiner Sanftmut war sein Kampf im Garten Gethsemane, als es ans Sterben ging und als er sagte, es ist hart, aber dein Wille geschehe. Selig, glücklich sind die Sanftmütigen, das heißt diejenigen, die sich und alles andere unter Gott sehen. Und das hat massive Folgen. Wer sich so ganz unter Gott beugt, der muss sich nicht ständig selbst rechtfertigen. Nicht ständig selbst rechtfertigen. Wir werden Unrecht beim Namen nennen. Wenn jemand Lügen über uns verbreitet, werden wir, wo das geht, das richtigstellen. Aber wissen Sie, wir müssen nicht so verbissen um unser eigenes Image kämpfen. Paulus hat mal gesagt, nun, wenn sie schlecht über euch reden, ist nicht so schlimm. Hauptsache, sie haben nicht recht damit. Wissen Sie, wer sanftmütig ist, wer so sein ganzes Leben unter Gott weiß, der ist frei von der Sorge, ständig um sein eigenes Recht zu kämpfen. Der ist gelassen. Und er wird auch im Umgang mit Menschen nicht schwach, aber milde und sanft werden. Der wird frei sein von Rachegelüsten. Der muss nicht ständig ein Imponiergehabe vor sich hertragen. Also Sanftmut bedeutet zunächst mal, dass ich mich Gott unterordne. Und das hat dann massive Auswirkungen auf meinen Umgang auch mit den Mitmenschen. Und da sprießt schon gleich das dritte Blatt am Kleeblatt. Und das ist der Hunger nach Gerechtigkeit. Das ist doch ganz logisch. Wenn mein Wille mehr von Gott bestimmt wird, das heißt Sanftmut, dann werde ich immer hungriger danach werden, dass seine Ziele in meinem Leben verwirklicht werden. Hunger nach Gerechtigkeit bedeutet nichts anderes als Hunger danach, dass Gottes Wille mein Leben prägt. Hunger nach Gerechtigkeit, kann man auch sagen, ist Hunger nach Heiligkeit. Hunger danach, dass Gottes Wille sich in meinem Leben durchsetzt. So wie es ein schottischer Christ mal sagte, oh Gott, mach mich bitte so heilig, wie ich alter Sündermann eben werden kann. Ein starkes Verlangen danach, Gott ähnlicher zu werden. Und wenn das mein Hunger ist, meine Sehnsucht, dass Gottes Wille in meinem Leben sich durchsetzt, dann werde ich natürlich wollen, dass Gottes Wille sich möglichst überall durchsetzt, dass seine Gebote möglichst überall gehalten werden, in meiner Familie, in meiner Schulklasse, in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, in meinem Land. Und dieser Hunger nach Heiligkeit, der führt dann gerade nicht zur ständigen Selbstumkreisung, sondern das nächste Blatt, was da wächst, ist die Barmherzigkeit. Das ist doch klar. Je mehr ich mich danach sehne, dass Gottes Wille in meinem Leben geschieht, umso besser für meine Mitmenschen. Weil Gott will, dass ich meinen Nächsten liebe. Also, je mehr mein Hunger nach Gerechtigkeit, nach Heiligkeit gestillt wird, umso besser für die Leute, die es mit mir zu tun haben. Umso barmherziger werde ich werden. Umso mehr werde ich mich aufrütteln lassen von ihren Bedürfnissen, von ihrer Not, von dem, was sie brauchen. Je heiliger wir sind, umso besser für unsere Mitmenschen, kann man sagen. Tja, nun ist noch der Platz in der Mitte frei. Und Sie wissen, was da jetzt hinkommt? Wenn wir diese Charakterzüge ansehen, dann wird deutlich, Christsein ist ein Fulltime-Job. 350 Tage im Jahr, 60 Sekunden pro Minute, bei jedem Herzschlag. Und dieser Charakter, den Jesus hier beschreibt, der muss innen ansetzen. Und er lässt sich ausdrücken und zusammenfassen in einem einzigen Satz. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist das Herzstück dieses Kleeblatts, ein reines Herz. Der normale Mensch hat kein reines Herz. Der normale Mensch hat ein dreckiges Herz. Matthäus 15, Vers 19, lesen Sie, was Jesus da sagt. Da sagt er auf Deutsch, das Herz des Menschen ist das größte Drecksloch, was es auf dieser Welt gibt. Denn alles Schlimme, Neid, Hass, Ehebruch, Mord und so weiter, das kommt alles aus dem Herzen dieses Menschen. Es ist verseucht. Selig sind, glücklich sind, die reines Herzens sind. Das heißt nicht sündlos. Aber ein Mensch im Reich Gottes hat ein Herz, das empfindlich auf Sünde reagiert, so wie ein Auge empfindlich auf Schmutz reagiert. Und weil das Auge empfindlich auf Schmutz reagiert, reinigt es sich ständig, tränt und tränt, solange bis das Körnchen draußen ist. Und das ist ein reines Herz. Wir werden immer wieder Staubkörner ins Auge bekommen. Manche merken wir gleich, bei anderen muss uns jemand darauf aufmerksam machen. Aber ein reines Herz ist ein Herz, das sich gegen die Sünde wehrt, weil es getrieben ist vom Hunger nach Gerechtigkeit, nach Heiligkeit. Und so wird dieses Herz immer wieder neu gereinigt werden. Nur der wird Gott schauen, das heißt, nur der wird bei Gott ankommen und nur der wird jetzt schon mit Gott in einer klaren, lebendigen Beziehung leben, der ein reines Herz hat. Ich kann nicht sagen, ich bin zwar Christ, aber ein reines Herz ist nicht so wichtig. Das geht nicht. Ein faszinierender Charakter. Und dieser Charakter kann nicht ohne Wirkung bleiben. Und darum 1c, die Wirkung des Christen auf die Welt. Dieser Charakter, der so ganz anders ist als die Welt, der hat nun eine spürbare, eine starke Wirkung auf die Welt. Und diese Wirkung kann man zusammenfassen mit den beiden Begriffen Frieden und Feindschaft. Frieden und Feindschaft. In Vers 9 sagt Jesus, selig sind wörtlich die Friedenmacher. Und wenn Sie die Begründung im Einzelnen hören wollen, müssen Sie dann später nachfragen. Ich weise im Übrigen darauf hin, dass ich ja jetzt sehr kurz nur an die einzelnen Verse herangehen kann. Wer das noch etwas genauer mal nachhören möchte, der kann sich am Tisch da vorne, am Materialtisch, diesen Bestellbogen mitnehmen. Ich mache zurzeit eine Predigtreihe über die Bergpredigt in meiner Gemeinde, in etwas größeren Abständen. Und bis jetzt sind 6 Predigten erschienen auf 3 Kassetten. Wenn Sie die bestellen wollen, können Sie das gerne tun oder auch einzelne dieser Kassetten. Und wenn Sie wollen, können Sie die Reihe auch weiter abonnieren, bis ich mal in 3 Jahren durch die Bergpredigt mich durchgepredigt habe. Dann können Sie einiges mal vertiefen, was ich jetzt nur andeuten und streifen muss. Also Sie können sich das ja einfach mal angucken davon. Bitte? Pro Kassette, das sind 2 Predigten, 5 Mark. Das ist, denke ich, ganz günstig. Also ich predige eine Predigt für 2,50 Mark. Ein guter Stundenlohn, ja. Also, die Wirkung des Christen auf die Welt nun. Und da sagt Jesus Frieden und Feindschaft. Er sagt, glücklich sind die Friedenmacher. Und jetzt nur ganz kurz gesagt, Frieden, Shalom im Alten Testament bedeutet umfassenden Frieden und damit zuerst mal Frieden mit Gott. Und diesen Frieden kann nur Gott machen, weil er das Hindernis dieses Friedens beseitigt und das ist die Schuld. Und deswegen schickt er seinen Sohn, den Friedefürsten, so war Jesus ja angekündigt, in die Welt. Und er bezahlt für unsere Schuld, er wird der, der uns den Frieden bringt. Und Friedenmacher sind jetzt Menschen, die anderen helfen, mit dem Friedenmacher Jesus in Kontakt zu kommen, damit ihre Schuld, ihre Sünde, die den Frieden mit Gott verhindert, bezahlt und abgetragen wird und sie frei ausgehen können vor Gott. Frieden machen bedeutet in erster Linie evangelisieren. Friedenmacher zweiten Grades sind die Christen. Sie bauen eine Wasserleitung von der Quelle des Friedens hin zu den Menschen, der den Frieden so dringend braucht. Selig sind die, die Frieden machen, die andere mit dem großen Friedenmacher in Verbindung bringen. Und dann wird er Frieden machen und ihre Schuld vergeben. Und dann ist Shalom. Und Shalom, das hängt mit einem anderen hebräischen Wort zusammen, das heißt so viel wie Bezahlung. Shalom ist dort, wo meine Schuld bezahlt wird, wo Gott für meine Schuld bezahlt. Selig sind die Friedenmacher. Und diese Friedenmacher, müsste man ja nun erwarten, sind sehr beliebt in der Welt, weil die Welt sich nach Frieden sehnt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Lesen Sie das mal in Vers 10 bis 12. Da wird nun ganz massiv beschrieben die Situation der Christen in der Welt. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und das wird nochmal zugespitzt, erläutert. Keine andere Seligpreisung wird noch erläutert, nur diese. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es müsste eigentlich heißen, seid fröhlich und jubelt laut. So ist es wörtlich. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die Feindschaft der Welt ist eine Tatsache. Und diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass Christen anders sind. Und weil sie anders sind, werden sie verfolgt, um der Gerechtigkeit willen, das heißt um ihres anderen heiligen Lebens willen. Und warum führen wir dieses andere Leben? Wir führen es, weil Jesus unser Chef ist. Und deswegen kann Jesus das um der Gerechtigkeit willen in Vers 10 nochmal in Vers 11 erklären, selig seid ihr, wenn ihr verfolgt werdet, um meinetwillen, weil ihr dieses andere Leben lebt. Darum seid ihr Gewissensstörer für eure Gesellschaft. Die Welt ist geprägt von Dunkelheit und von Schuld. Und die Christen sind geprägt von Reinheit und Vergebung. Und weil die Christen die Welt konfrontieren mit einem anderen Leben, stören sie ihr Gewissen. Nachts sind alle Katzen grau. Solange alle mitmachen, beruhigen alle sich gegenseitig. Wenn alle es tun, dann ist ja nichts dabei. Aber sobald Licht auf die Dunkelheit fällt, sobald Schuld mit Gerechtigkeit konfrontiert wird, entsteht Unruhe. Christen sind Gewissensstörer und Christen sind Ruhestörer. Die Welt will ihre Ruhe. Die Welt sagt zum Beispiel, viele Wege führen nach Rom. Und eine weithin verweltlichte Kirche flirtet mit den Religionen und stiftet Kronleuchter für Moscheen. Und die Christen sagen, Jesus ist der einzige Weg, der einzige Weg zum Himmel. Und damit werden wir zu massiven Ruhestörern in dieser Gesellschaft. Und dann kommt man sehr schnell mit der Fundamentalismuskeule und stellt uns an die Seite der Ayatollahs, weil wir eben an Jesus gebunden sind und keinen anderen Weg zum Himmel offen lassen können als ihn. Wie können wir diese Feindschaft der Welt vermeiden? Ganz einfach. Wir müssen aufhören, anders zu sein als die Welt. Dann werden wir diese Feindschaft kaum erfahren. Wir müssen so tun, als ob wir auch Steuern hinterziehen, als ob wir über dreckige Witze genauso lachen wie die anderen auch, als ob wir einen Seitensprung auch für ein Kavaliersdelikt halten. Man wird unser Christsein dann sehr loben. Man wird sagen, ach, die sind nicht so eng. Wir werden die Welt dann beruhigen. Aber wir werden viel verspielen bei Gott. Deswegen hat Jesus das mal ganz massiv zugespitzt. In Lukas 6, Vers 26, da sagt er, wehe Mann, wenn jeder Mann gut von euch redet. Denn das haben sie mit den falschen Propheten auch gemacht. Und in Jakobus 4 spitzt es der Jakobus nochmal so zu, da sagt er, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Knallhart. Und für uns ist diese Bergpredigt ein fantastischer Test. Wir müssen uns fragen, ob wir denn Konflikte auslösen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir sie mutwillig, menschlich, unflätig provozieren, aber ob wir durch unser Leben nach den Weisungen Gottes auf Widerstand stoßen in der gottlosen Welt um uns herum. Der ganz andere Mensch ist höchst unbequem. Und dieser Gegensatz zur Welt ist total. Darum ist es jetzt interessant, wie Jesus diese Charakterstudie abschließt. Jesus sagt jetzt nicht, Leute, raus aus der Welt. Zieht euch zurück in ein Kloster und da pflegt eure Frömmigkeit, damit euch ja keiner verunreinigt. Sondern er beschließt diese Charakterstudie mit dem flammenden Appell, doch diese kaputte, dreckige Welt nun endlich als Aufgabenfeld in den Blick zu nehmen. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus beschließt diese Charakterstudie damit, dass er den Christen darstellt in seiner Verantwortung für die Welt. Und ich kann das jetzt im Einzelnen nicht auslegen, weil uns die Zeit fehlt, aber ich will so viel doch sagen. Jesus gibt uns eine doppelte Aufgabe. Er sagt, ihr seid das Salz. Und Sie wissen, Salz verhindert, verzögert Fäulnis. In einer faulen Welt, in einer Welt, die Gott den Abschied gegeben hat, sollen Christen verborgen und indirekt würzen wie Salz. Salz kann auch nicht ewig den Verfall des Nahrungsmittels aufhalten, aber die Haltbarkeit verlängern. Wir Christen werden den Verfall dieser Gesellschaft nicht stoppen, aber wir werden ihn verzögern und behindern. Eine Familie im Wohnblock, die auch für ihre Mitbewohner betet, in der Woche rücksichtsvoll ist und am Sonntagmorgen zum Gottesdienst geht. Ein Arzt im Krankenhaus, der sich weigert, bei Abtreibungen mitzumachen. Ein Politiker in der Ratsfraktion, der auf Gottes Gebote hinweist. Ein Mitarbeiter am Fließband, der in der Pause nicht in die Pornos reinguckt und nicht mitmacht beim Spott über Gott. Ein Fußballer in der Mannschaft, der sagt, Fußball ist nicht alles. Eine Lehrerin im ganzen Kollegium. Ein Schüler in der ganzen Klasse, ein Student am ganzen Seminar, ein Mitglied in einer großen Familie, ein Patient auf einer Station, bei dem der Arzt sieht, der betet. Würzige Salzchristen üben einen indirekten Einfluss aufs, der bis hinein in die große Politik reichen kann. England, so sagen die Historiker, blieb im 18. Jahrhundert eine brutale Revolution wie die französische nur deshalb erspart, weil John Wesley und seine Leute im 18. Jahrhundert evangelisiert haben, weil Menschen zum Glauben an Christus fanden und so viele Engländer ganz andere Menschen wurden, dass sie massiv, ohne eine politische Partei zu gründen, in die Politik einwirkten, dass die Kriminalitätsrate sank, dass die verlassenen Kinder weniger wurden und so weiter und so weiter. Das ist die Salzwirkung der Christen. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wir sollen nicht nur verborgen indirekt wirken, sondern auch direkt offen. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht ihr sollt es sein, ihr könntet es sein, ihr seid es. Warum? Weil der das Licht der Welt ist, nämlich Jesus Christus, Johannes 8, Vers 12, weil der eure Kraftquelle ist. Weil ihr mit dem auf geheimnisvolle Weise verbunden seid, weil ihr auf sein Wort hört, weil ihr zu diesem Jesus betet, weil ihr diesem Jesus vertraut. Und deswegen seid ihr das Licht der Welt, weil sein Licht hindurchscheint durch euer Leben. Je mehr Jesus euch prägt, umso mehr wird euer Leben durchsichtig und transparent für das, was Jesus ist und will. Ihr seid das Licht der Welt und es ist absurd. Wenn man ein Licht anzündet, so sagt Jesus hier, und es unter den Scheffel stellt. Das ist einfach absurd. Sie müssen wissen, ein Scheffel, das war ein Maß, da passten etwa 12 Liter rein. Und Jesus sagt, nun stelle man sich das mal vor, da wird eine Öllampe angezündet und in diesen Scheffel reingestellt, sieht ja keiner. Könnte man genau sagen, man zündet nicht eine Kerze an und packt sie dann in die Mülltonne. Sondern das Wesen und der Sinn des Lichtes ist es, dass es scheint. Und die Stadt auf dem Berge, die wird gesehen, die kann das gar nicht verhindern. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Ich komme zum Abschluss dieser Charakterstudie und stelle Ihnen eine kurze Pause in Aussicht mit folgendem Schlussbeispiel. Ein gläubiger Arzt wurde mal gefragt, die Leute aus meiner Gemeinde kennen das Beispiel. Wann sind Sie zum ersten Mal darauf gestoßen, dass Jesus wirklich lebt und dass Gott da ist? Und er überlegte einen Augenblick und dann sagte er, als ich ein kleiner Junge war. Mein Vater hat in seinem ganzen Leben nie mehr als $40 in der Woche verdient. Aber jeden Sonntagmorgen in der Kirche sah ich, wie er $10 davon auf den Kollektenteller legte. Da merkte der Junge, der Vater hat $40 die Woche und 10 davon legt er auf den Kollektenteller. Der Gott, für den er das tut, der muss lebendig sein. Und das hat sich ihm sehr tief eingeprägt. Lasst euer Licht leuchten durch das, was ihr sagt und durch das, was ihr lebt. Das ist der letzte Strich, den Jesus in dieses Porträt des neuen Menschen hineinzeichnet. Es gehört zu eurem selbstverständlichen Wesen, wenn ihr zu Jesus gehört, dass ihr hineinleuchtet, provozierend hineinleuchtet, aber auch heilend hineinleuchtet in diese finstere Welt.